Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mit Enttäuschung umzugehen. Protest oder Pragmatismus, sie annehmen oder abwehren, verarbeiten oder verdrängen. Man behauptet vermutlich nicht zu viel, wenn man sagt, die Wahl der Kulturszene hierzulande wäre auf Kamala Harris gefallen. So groß die Enttäuschung jetzt aber sein mag, es gibt positive Nachrichten. Die Kulturszene in den USA ist nämlich viel unabhängiger als die in Deutschland, was staatliche Einflussnahme betrifft. Außerdem ein Gespräch mit der Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Barbara Buchenau über die kulturellen Hintergründe des Siegs der Republikaner bei den US-Wahlen und Donald Trumps Rhetorik. Zunächst schauen wir aber auf eine wichtige kulturpolitische Entscheidung in Deutschland. Zweimal war es wegen der Pandemie verschoben worden. Vor 2 Jahren wurde es dann immerhin schon angekündigt, das neue Filmförderungsgesetz. Das war aus verschiedenen Gründen dringlich nötig, unter anderem, weil Deutschland als Filmproduktionsstandort international als nicht mehr konkurrenzfähig galt. Als Kulturstaatsministerin Claudia Roth das neue Gesetz vorlegte, gab es Unmut und heftige Diskussionen. Heute nun hat der Bundestagskulturausschuss seine Beschlussempfehlung für den Bundestag gegeben. Das heißt, das Filmförderungsgesetz ist im Prinzip fertig. Es ist eines der wichtigsten Gesetze im Kulturbereich der letzten Jahrzehnte. Mein Kollege und Filmpolitik-Experte Christian Berndt war im Kulturausschuss mit dabei. Herr Berndt, warum hat das denn alles so lange gedauert? Hat die Kulturstaatsministerin die Reform auf die lange Bank geschoben?
Ja, tatsächlich hat die Branche schon lange sehr genervt reagiert. Also es hätte viel zu lange gedauert, angesichts der großen Probleme, vor der die deutsche Filmbranche steht. Also Sie haben es schon erwähnt in der Anmoderation, der Filmproduktionsstandort gilt international nicht mehr als konkurrenzfähig. Studios wie Babelsberg stehen praktisch leer. Großproduktionen wie im Westen nichts Neues werden nicht in Deutschland, sondern im Ausland gedreht, weil der Standort einfach als unattraktiv und teuer gilt. Und der deutsche Film gilt auch international ebenso wenig als konkurrenzfähig. Und dafür macht man auch die Filmförderung verantwortlich in Deutschland, die als zu bürokratisch und gilt, fördere zu wenig Kreativität. So, das ist der Vorwurf. Aber letztendlich hat dann die Branche doch erstaunlich geduldig reagiert. Das hieß immer wieder, naja, dann soll sich Claudia Roth eben Zeit lassen mit der Reform, wenn dann wenigstens wirklich eine richtige Reform rauskommt aus einem Guss. Und Claudia Roth hat eben auch versucht, Stimmen aus der Branche zu hören. Es gab die Vorwürfe, das wäre zu einseitig gewesen, zu stark auf die Produzenten konzentriert, Verleih und Kinos dabei vernachlässigt. Das wurde auch heute im Ausschuss wieder vorgeworfen. Immerhin gab es jetzt im Oktober nochmal eine Anhörung von Branchenvertretern und da sind Einwände von denen tatsächlich ins Gesetz noch eingeflossen.
Und ist es denn jetzt auch der erhoffte große Wurf?
Also wenn man jetzt rein auf das Filmförderungsgesetz schaut, dann gibt es doch aus der Branche einiges Lob. Also es gilt als mutig. Es wird gesagt, die größte Reform seit Jahrzehnten. Zum Beispiel der Umbau der Filmförderungsanstalt in eine Filmagentur mit Serviceleistungen, zum Beispiel Beratungen. Dann werden Automatismen bei der Filmförderung eingeführt. Das soll dann diese langwierigen Gremienentscheidungen und Genehmigungsverfahren ersetzen. Und dann wird das sogenannte Referenzmodell, ist sehr wichtig, das soll den kommerziellen Erfolg von Film- und Festivalerfolge belohnen. Und das sind viele Ansatzpunkte, die gelobt werden. Es gibt auch Kritik, also einzelne Kinos zum Beispiel müssen jetzt mehr zahlen als früher an die Filmförderungsanstalt, an die Verleihe, heißt das, könnten sogar schlechter gestellt sein, obwohl Claudia Roth immer gesagt hatte, die Herausbringung der Filme ist sehr wichtig, gerade in diesen Zeiten, wo Zuschauer fehlen. Aber ich würde sagen, insgesamt hört man aus der Branche doch, es ist schon ein gewisser Wurf, wie er bisher noch nicht gewagt wurde. Mhm.
Aber heißt das jetzt auch, dass die deutsche Filmwirtschaft wieder auf einen guten, also auf einen besseren Weg gebracht wird damit?
Ja, im Prinzip schon. Das Problem ist nur, dass Claudia Roth ja angekündigt hatte, es werde eine Reform aus 3 Säulen geben. Also das Filmförderungsgesetz ist im Prinzip nur ein Teil der Reform. Das sollte zusammen im Januar 2025 kommen mit der Investitionsverpflichtung der sogenannten und einem Steueranreizmodell. Investitionsverpflichtung gibt es auch schon in 13 anderen europäischen Ländern. Das heißt, Streamer und TV-Sender sollen in deutsche Filmproduktionen reinvestieren. Und dann vielleicht das Wichtigste, das Steueranreizmodell. Damit soll die heimische Filmproduktion gestärkt werden. Aber es sollen auch internationale Produktionen nach Deutschland geholt werden. Also in Österreich zum Beispiel hat man damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Nur das Problem ist, weder Steueranreizmodell noch Investitionsverpflichtungen sind bisher beschlossen, weil Streamer und TV-Sender laufen Sturm dagegen. Und das Steueranreizmodell, das kostet eben die Bundesländer Steuern. Mhm. Und deswegen ist das Problem, dass einfach die immer noch nicht kommt. Und das ist natürlich ein Problem. Das wurde heute im Ausschuss auch sehr kritisch bemerkt.
Okay, das klingt jetzt aber doch nach einer stark verkleinerten Version und nicht nach groß angelegter Reform.
Ich würde sagen, es ist schon eine groß angelegte Reform als die. Das Filmförderungsgesetz, das kommt ja jetzt im 1. Januar und die Branche hat sich im Prinzip darauf eingestellt, dass eben das Steueranreizmodell noch verschoben wird. Man sagt, wenn es nächstes Jahr kommt, dann, das wäre gut, darauf hat man sich eingestellt, aber es muss kommen und die Investitionsverpflichtung, das ist auch noch unklar, aber da müsste sich halt die Kulturstaatsministerin durchsetzen. Also das Filmförderungsgesetz kann man sagen, das ist nun erstmal geschafft, aber die eigentlichen Herausforderungen, die kommen jetzt erst noch.
Und die haben mit Geld zu tun. Vielen Dank, Christian Berndt. Er sprach über das neue Filmförderungsgesetz. Eine Beschlussempfehlung für den Bundestag gibt es seit heute.
This was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because we're going to help our country heal.
Heilung für ein tief gespaltenes Land, verspricht Donald Trump, der heute Morgen sehr staatsmännisch auftrat als Wahlsieger. Beobachter sagen, sogar ein bisschen versöhnlich. Er kann einen wirklich großen Wahlsieg verbuchen. Es gibt keine Hängepartie und es gibt glücklicherweise auch bislang keine Gewalt. Die Gründe für diesen Wahlsieg und den Erfolg seiner MAGA-Kampagne haben mit Donald Trumps Persönlichkeit zu tun. Und die sind zwiespältig. Er verbreitet unverhohlen und auch skrupellos Lügen, gilt aber genau deshalb als authentisch, als Macher. Der Tag heute im Deutschlandfunk steht ja ganz im Zeichen der Analyse dieser US-Wahl. Auch wir haben mit einer Expertin gesprochen, um den Wahlausgang von der kulturellen Seite her zu beleuchten. Barbara Buchenau ist Professorin für American Studies an der Universität Duisburg-Essen. Sie ist ganz breit forschende Anglistin, Kultur-, Literatur- und Medienwissenschaftlerin und vertraut mit den offensichtlich so erfolgreichen Narrativen, auf die die Kampagne gesetzt hat. Ich habe sie zuerst gefragt, wie sie die Wahlnacht gestern und deren Ausgang persönlich erlebt hat.
Naja, natürlich mit einer sehr großen Enttäuschung oder vielleicht ist Enttäuschung das falsche Wort, Traurigkeit. Traurig, dass tatsächlich diese Rechnungen aufgegangen sind. Traurig auch, dass die anderen Rechnungen, die versucht haben, die klare Fehlentwicklung zu adressieren und die Leute dazu zu bewegen, diese Fehlentwicklungen auch in ihrer Stimmabgabe mit anzusprechen, dass die so überhaupt nicht fruchten konnten. Also insofern bin ich nicht überrascht, aber es ist schade zu sehen.
Es ist ja immer wieder nicht verstehbar eigentlich, warum die Menschen einen berechnenden Lügner, der bei uns sozusagen zur Aluhut-Fraktion gerechnet würde, nochmal zum Präsidenten machen. Welche Narrative haben denn da kulturell gesehen gezogen? Was hat Donald Trump rhetorisch angeboten?
Also ich glaube, Donald Trump hat es auf ungeahnte Weise vermocht durch Wiederholungsschleifen. Er ist ein extremer er hat eine enorme Bühnenpräsenz und kann in der Bühnenpräsenz über Wiederholungen Botschaften reinhämmern. Und das, was er hat reinhämmern können, aufsattelnd auf langen Erzählungen in Amerika, ist einerseits, also nichts steht über dem Wohlstand. Wenn der Wohlstand gefährdet ist, dann muss ich die Partei wählen, von der ich glaube, dass sie ihn wieder bringen kann oder erhalten kann. Und er hat in anderer Weise auch den America First oder America to Americans Diskurs bedient, also dieses Versprechen, dass das Land sich abschotten kann und dass es, wenn es sich auf sich selbst beruft und beschränkt, eine größere Wahrscheinlichkeit hat, in die Zukunft zu laufen. Das sind so ganz uralte Erzählungen darüber, wie Amerika zu seiner Stärke gekommen ist, auf die er aufgesattelt hat. Außerdem die sehr starke Fokussierung auf Männer, die in der Öffentlichkeit sind, Frauen, die nicht in der Öffentlichkeit sein sollten, und das Versprechen, ein weißes Amerika für eine multikulturelle Bevölkerung in die Zukunft zu führen.
Das ist ja fast schon eine identitätspolitische Wende, die er sozusagen eingeläutet hat.
Genau, also er hat tatsächlich, wenn man die Wahlstatistiken jetzt sich anschaut, hat er es vermocht, die Grunddaten, die wir haben, zu den Wahlgruppierungen aufzubrechen. Er hat weibliche Wähler gewinnen können, trotz der faktischen Einschränkung von Frauenrechten. Er hat sehr punkten können unter Latino- und Latina-Wählerinnen und Wählern, obwohl er so stark vorgegangen ist gegen lateinamerikanische Immigranten. Und er hat auch unter der schwarzen Bevölkerung punkten können, obwohl es kaum Gründe gibt, für seine Politik stimmen zu wollen. Er hat es also vermocht, die alte Identitätspolitik in den Hintergrund zu stellen und eine Politik anzubieten, ich weiß nicht, ob man sie Politik nennen soll, sondern eine Kultur anzubieten, die anschließt an ein altes amerikanisches Versprechen, dass das Dazugehören zu den USA einem die alte Gruppenzugehörigkeit abnimmt. Also, dass man Amerikaner werden kann und in dem Amerikaner werden, werde ich auch fast weiß.
Sie forschen, Barbara Buchenau, ja auch zum Urbanismus, weshalb ich Sie gern nochmal zum mentalen Stadt-Land-Gefälle fragen möchte, das ja auch immer eine große Rolle spielt und wie viel es in den USA extrem ist, also extrem unterschiedlich.
Genau, also Trump hat tatsächlich in den Städten nicht vermocht, die Mehrheit zu gewinnen, auch in den Swing States, die er jetzt einkassiert hat. Wir sehen so ein Gefüge, wo in den Städten im Wesentlichen demokratisch gewählt wird. In den Vorstädten wird zunehmend auch Trump gewählt und auf dem Land wird ganz eindeutig Trump gewählt. Und das liegt an der Möglichkeit oder an dem Unvermögen, würde ich eigentlich eher sagen, an dem Unvermögen der Demokratischen Partei, überhaupt noch die Bevölkerung auf dem Land ansprechen zu können. 80% der Bevölkerung lebt in Städten und damit hat sich die Demokratische Partei sehr unvernünftigerweise ganz auf die Städte fokussiert. Die Landbevölkerung hat aber ein politisch enorm starkes Gewicht und sie nicht mit zu adressieren, ist ein echter Fehler der Demokratischen Partei gewesen.
Wie würden Sie das Thema ansprechen, wenn Sie es sozusagen noch mal kulturell formen wollten, dieses Stadt-Land-Gefälle?
Also wenn man über Filme, die wir aus den USA kennen, über Romane geht, dann gibt es eigentlich nichts Stärkeres als die Vorstellung von Amerika als Land der Weiten, als Land des Landes, a country of countries und nicht ein Land von Städten. Und da haben sich die Republikaner sehr gut eingeschrieben in die Vorstellung, dass Amerika immer noch darüber lebt, dass es so enorme Weiten hat, dass ich nicht meinen Nachbarn kenne, sondern dass ich mit dem Auto dorthin fahren muss. In der Stadt selbst funktioniert das dann natürlich so nicht und er hat auch entsprechend, also die Republikaner können in den Städten nicht punkten, weil die Städte sich wirklich als global funktionierende Akteure verstehen und auch als global verantwortliche Akteure. Nachhaltigkeitsthemen sind in Städten viel relevanter beispielsweise als auf dem Land.
Offenbar wurde heute Nacht auch, dass das Land noch nicht bereit ist für eine schwarze Frau an der Spitze der Nation. Ich habe in der langen Wahlnacht gestern gelernt, dass die Demokraten beim Thema Abtreibung von reproduktiver Gesundheit sprechen. Wie sehen Sie das? War Kamala Harris zu weiblich, zu Vogue oder zu Establishment? Oder gehört die Frauenfrage eben doch nicht zu diesen ausschlaggebenden Faktoren des Wahlkampfs?
Also ich glaube, es gibt eine ganze Reihe von Kritikern mehr als Kritikerinnen, die sagen, dass Kamala Harris vielleicht nicht die richtige Kandidatin war. Man könnte zumindest sagen, dass sie eben in den 4 Jahren nicht vermocht hat, große Sichtbarkeit zu entwickeln. Ich glaube aber auch, es ist völlig klar, dass in der amerikanischen politischen Kultur Frauen nach wie vor keine starke Position haben und vielleicht heute eine viel schwächere Position als jemals zuvor. In der Siegesrede von Trump hat er es hinbekommen, weder seine Frau ans Mikro zu lassen, noch seine Wahlkampfleiterin und es an beiden Stellen so erscheinen zu lassen, dass diese Frauen auch nicht öffentlich sprechen wollen. Und ich glaube, diese Zuweisung, dass öffentliches Sprechen eine männliche Tätigkeit ist, ist eine, die extrem gut aufgegangen ist, schockierend gut aufgegangen ist. Und die Rede von der reproduktiven Gesundheit zeigt ja, eine so technische Sprache hat für die Wähler und Wählerinnen nicht funktioniert. Also technisch kann man das nicht lösen. Das ist eine viel zu emotionale Frage. Und dafür muss man auch eine andere Sprache finden.
Dann lassen Sie uns zum Schluss ganz kurz noch mal zwei Worte zu Trumps Rede, zur Victory Speech heute Morgen verlieren. Er spricht da zum Beispiel von einem neuen goldenen Zeitalter, einem Golden Age. Wir hören mal rein.
A common core of common sense. You know, we're the party of common sense. We're going to make our country better than it ever has been. I will govern by a simple motto. Promises made, promises kept. We're going to keep our promises.
Ja, welche rhetorischen Figuren hat er da noch verwendet?
Er hat mit unglaublich starken Alliterationen gearbeitet. Also ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, dass er als Bühnenmensch über Wiederholungen geht. Auch das sehen wir hier. Endlose Wiederholungsschleifen und kein Punkt und Komma. Also Interpunktion ist nicht Teil des Sprechens, sondern das Sprechen ist poetisch, wie in einem Gedicht, das ja auch kein Punkt und kein Komma hat, wohl aber Zeilen. Und in den Zeilen arbeitet er immer wieder mit Alliterationen, also mit Klängen, die wieder auftauchen. Beispielsweise I will fight for you. I will fight for your future. Das sind ganz viele Fs am Anfang der Worte. Und das brennt sich in den Kopf. Das sind so Sprechweisen, die wirklich gut funktionieren. Und er hat an ein altes Kulturgut zur Revolution angeknüpft, indem er gesagt hat, dass er die Nation bauen wird around a common core of common sense. Auch da haben wir diese Alliteration, also Common Core und Common Sense. Und der Common Sense, der gesunde Menschenverstand, ist ein Begriff aus der Revolutionszeit, der extrem stark für die Gründung der USA steht. Dass es also gesunder Menschenverstand ist, eine Revolution gegen die britische Macht anzustreben, sich von dem Mutterland abzuwenden, dass das nicht eine emotionale Sache ist, sondern gesunder Menschenverstand. Er bringt hier also jetzt einen rationales Moment rein und versucht auch zu rationalisieren, was im Wesentlichen eine stark emotionalisierte Wahl gewesen ist.
Barbara Buchenau war das, Professorin für American Studies an der Universität Duisburg-Essen, zur Rhetorik Donald Trumps und der kulturellen Bedeutung seines Wahlsiegs. Und was wird nun aus der US-amerikanischen Kultur? Die hat im Wahlkampf als Thema natürlich überhaupt keine Rolle gespielt und wenn, dann über Popgrößen und deren Empfehlungen. Dazu empfehle ich erstens das Interview in der Sendung Corso heute Nachmittag, wo es um den Einfluss der Popkultur auf die US-Wahl und umgekehrt den Einfluss künftig auf die Popkultur geht. Und zweitens hat mein Kollege Wladimir Balzer, der erst vor kurzem lange in den USA war, eine tröstliche Botschaft. Hier ist sie.
Dies hier ist ein Aufruf, nicht die Hoffnung zu verlieren. Es ist ein Kopf hoch. Und das ist kein oberflächliches Motivationstraining, sondern hat gute Gründe. Sie kommen aus dem Geist der US-Gesellschaft selbst. Denn sie ist von einer zentralen Haltung der Menschen geprägt. Unabhängigkeit. Vom Staat. Von Institutionen. Von Wahlergebnissen. Die USA sind gegründet auf Eigenverantwortung. Auf Initiativen jenseits staatlicher Strukturen. Washington D.C. ist weit weg. Die Community ist nah. Auch wenn jetzt einer wie Donald Trump mit seinen Leuten die wichtigen Ämter besetzt. Auch wenn er sogar das Bildungsministerium abschafft, was er bereits angedroht hat. Sogar dann kann er das Kultur- und Geistesleben in diesem großartigen Land nicht beschädigen. Denn es braucht ihn nicht. Nehmen wir die Kulturfinanzierung. Sie ist auf Bundesebene so lächerlich, dass man sich kaum traut, die Summe zu nennen. 200 Millionen Dollar. Das sind genau 0,002% des Gesamthaushalts der USA. Geld für das sogenannte National Endowment for the Arts. Eine Art staatliche Stipendienzentrale für Künstlerinnen und Künstler, die vor 60 Jahren vom Demokraten Lyndon B. Johnson eingeführt wurde und vom Demokraten Bill Clinton in den 90ern fast halbiert wurde. In der Amtszeit von Donald Trump wiederum gab es keine Kürzungen. Vielleicht hat er einfach nicht bemerkt, dass es so etwas gibt. Wie auch immer, Kulturpolitik ist für Trump unwichtig. Er ignoriert die Kulturszene. Aber, und das ist das Entscheidende, er bekämpft sie nicht. Er würde auch nicht weit kommen damit, denn sie ist eben weitestgehend unabhängig vom Staat. Das ist natürlich auch nicht immer einfach für das Kulturleben, das sicher mehr staatlichen Support gebrauchen könnte, aber die Kultur finanziert sich eben anders. Und da sind wir wieder beim zivilgesellschaftlichen Geist der USA. Die Kulturszene braucht die Menschen in diesem Land, aber nicht die Politik. Private Stiftungen, Spenden, Sponsoring und natürlich Eintrittsgelder und ganz normale kommerzielle Umsätze bringen das Geld rein. Dabei kommt dem dortigen Kulturleben auch seine internationale Ausstrahlung schon allein durch die englische Sprache sehr gelegen. So finanziert sich die Kultur in den USA. So kann sie sich fernhalten von den wechselnden Szenarien in der Politik und kann ihre Vielfalt leben, ihre Energie verbreiten. Das Kulturleben in den USA ist eines der vielfältigsten der Welt, lebt von Eigenverantwortung, Improvisation und Selbstbewusstsein. So wie große Teile der gesamten US-Gesellschaft. Daran wird auch eine Trump-Präsidentschaft nichts ändern. Ganz im Gegenteil. Sie wird diesen freien amerikanischen Geist sogar beflügeln, als eine Gegenkraft für die nächsten 4 Jahre. Wir Deutsche sollten uns ein Beispiel daran nehmen. Auch unser Kulturleben, das sich so stark auf staatliche Finanzierung verlässt, auch hierzulande, können sich eben politische Verhältnisse so verändern, dass sie staatliche Kulturfinanzierung in Frage stellen. Wenn man sagt, in den USA kommt alles etwa 5 Jahre früher als bei uns, dann haben wir nicht mehr viel Zeit. Wir sollten sie also nutzen.
Anmerkungen zur Kultur in den USA von Wladimir Balzer. In den Kulturmeldungen fasst Doris Schäfer-Noske jetzt Reaktionen aus der Kulturszene auf den Wahlsieg von Donald Trump zusammen.
Große Hoffnung hatte den Anhängerinnen und Anhängern von Kamala Harris auch hierzulande die Unterstützung aus der Popszene gemacht. Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, Billie Eilish, sie alle hatten die Menschen aufgefordert, Kamala Harris zu wählen. Trotzdem hat Donald Trump jetzt deutlich gewonnen. Auch Kommunikationswissenschaftler Jörg-Uwe Nieland räumte heute im DLF-Corso-Gespräch, von dem ja schon die Rede war, ein, den Einfluss der Popkultur falsch eingeschätzt zu haben.
Ich muss ganz selbstkritisch sagen, ich habe wahrscheinlich die Rolle des Pops etwas überbewertet. Die Botschaft, die sie austragen, für die stehen die Künstler, aber offensichtlich sind für die Wahlentscheidung dann andere Gründe ausschlaggebend gewesen. Wahrscheinlich doch die wirtschaftliche Situation. Und dann haben auch die Fans von Taylor Swift, Billie Eilish und so weiter und so fort zu Teilen eben doch die Republikaner gewählt.
Die deutsch-amerikanische Entertainerin Gayle Tufts warnte davor, Trump als einen Spinner abzutun, der nichts von seinen Ankündigungen umsetze. Besonders besorgt zeigte sie sich heute im Deutschlandfunk Kultur über die Spaltung in den USA.
Wir sind ein junger Land, wir sind noch nicht 250 Jahre alt und anscheinend müssen wir durch ein paar Sachen gehen. Diese Spaltung zwischen Reich und Arm, zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Frauen und Männern, zwischen Land und Staat ist einfach zu groß geworden. Und jetzt haben wir den Salat.
Für die Entertainerin selbst war schon Trumps erste Amtszeit Anlass gewesen, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Nun plane auch ihre 72-jährige Schwester auszuwandern nach Kanada. Nach einem lebenslangen Kampf für Bürgerrechte und Frauenrechte habe ihre Schwester beschlossen, nicht mehr in den USA leben zu wollen, so Tufts. Der Deutsche Journalistenverband hat bei der Berichterstattung in den USA vor Desinformation und Lügen durch Donald Trump gewarnt. Seine erste Präsidentschaft und der zurückliegende Wahlkampf hätten gezeigt, dass Lügen und Verzerrungen zu seiner rhetorischen Grundausstattung gehörten. Ähnlich äußerte sich heute im Deutschlandfunk Hendrik Ohnesorge, Geschäftsführer des Center for Global Studies der Uni Bonn.
Ich glaube, wichtig ist, dass die Medien auch die Aufgabe eines Fact-Checking haben, also Fakten zu checken, nicht alles zu drucken oder in welcher Form auch immer sozusagen zu verbreiten, nur um dabei zu sein oder auch nur um Aufmerksamkeit zu erhalten, sondern auch, und da sind die deutschen Medien tatsächlich ja auch sehr gefordert und ich glaube auch noch sehr gut aufgestellt, wirklich ihre Glaubwürdigkeit zu verteidigen, indem man Fakten oder Aussagen hinsichtlich des Faktengehalts immer wieder überprüft.
Hendrik Ohnesorge vom Center for Global Studies in Bonn war das zum Trump-Sieg und den Herausforderungen für die Medien. Und zum Schluss noch etwas ganz anderes. Das Asterix-Heft, die große Überfahrt aus dem Jahr 1975, ist jetzt in einen schwedischen Dialekt übersetzt worden. Und zwar in einen, den nur wenige tausend Menschen sprechen. Nicht in Schweden selbst, sondern im Westen von Finnland. Ziel des Ganzen ist es, das Selbstwertgefühl dieser Menschen zu stärken.
Überall ist Babylon. Danke, Doris Schäfer-Noske, für diese Kulturmeldungen. Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann in den Informationen am Abend die politischen Reaktionen zur Trump-Wahl und deren Folgen. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.